Herzlich willkommen zu einem neuen Studium des Lebens Jesu aus dem Lukasevangelium. Wir haben in der letzten Stunde versucht, ein wenig das Geheimnis zu klären oder uns ein wenig von den Seiten, die wir fassen können, anzunähern auf die Menschwerdung Jesu, die Frage zu beantworten, wieso war Jesus Menschensohn und Gottessohn gleichzeitig. Ich denke, das ist etwas, was wir nicht nur verstehen sollen aufgrund des Verstandes, den wir haben, sondern wir müssen die praktische Weite dieses Verständnisses begreifen, damit wir wissen, wozu und warum Jesus Menschensohn und Gottessohn war und ist. Es ist also entscheidend für unseren christlichen Wandel, die Natur Jesu zumindest von der Seite zu begreifen, wovon sie begreifbar ist. Und anhand der Gesetze konnten wir sehen, so wie ein Mensch, ich und du, entstanden ist aus zwei Hälften, aus der Hälfte von Vater und Mutter, aus der Hälfte, wenn man so will, des Geistes von Vater und Mutter, hat sich hier ein neues Wesen, das ein Wesen ist, aus zwei Hälften zusammengebaut. Und so wurde Christus aus zwei Wesen, aus der Maria und aus Gott dem Vater zusammengebaut und wurde ein einziges Wesen, der Menschensohn und der Gottessohn. Aber warum musste er Menschensohn und Gottessohn gleichzeitig werden? Auch das habe ich versucht, in unserer letzten Stunde zumindest anschnittsweise zu erklären, nämlich der Weg muss die Bedingungen zur Erlösung des Menschen müssen von beiden Seiten erfüllt werden. Gott kann nur mit einem Menschen zusammenleben, der sündenfrei ist, dessen Natur nicht mehr der Sünde dient. Er kann nur einen Menschen haben, mit dem zusammenleben und arbeiten, dessen Gesetz in seinem Herzen steht. Auf der anderen Seite, der Mensch als moralisches Wesen kann nicht einfach von Gott genommen werden und gezwungen werden, etwas zu tun. Er ist kein Roboter. So muss Gott ihm in diesem gefallenen Zustand, in dem er ist, erklären, wer er ist. Er muss den Menschen überzeugen, damit der Mensch aus Überzeugung Gott dient. Nicht aus einer Angst heraus, nicht aus einer Berechnung heraus, sondern ich liebe es, wie Gott ist. Ich liebe sein Gesetz. Gott muss uns dazu überzeugen. Und dazu musste diese Kombinationen stehen. Das Menschliche musste verbunden werden mit dem Göttlichen, damit Gott Zugang hat zu Menschen, zu einem reinen Menschen. Christus war er völlig rein, weil er kam ja, wenn man so will, zur Hälfte von seinem Vater. Er war völlig rein und er war auch völlig rein von Seiten der Maria, weil die sündige Natur macht den Menschen nicht unrein. Die sündige Natur macht den Menschen nur zu sündigen und dann wird er unrein. Aber das reine Tragen der sündigen Natur macht niemanden unrein, solange sie nicht zum aktiven Handeln führt. Und im Leben Jesu kam nie seine sündige Natur zum Tragen. Er hat immer aus der Natur seines Vaters gehandelt und hat immer die sündige Natur gekreuzigt, so wie es dann endgültig am Kreuz getan hat. So Jesus musste diese Verbindung herstellen, die Bedingung erfüllen, für Gott die sündige Natur zu kreuzigen und rein zu bleiben. Und er musste die Bedingung erfüllen, den Menschen zu überzeugen, wie Gott ist. So, ich hoffe, dass wir diese Schwere verstanden haben, damit wir verstehen, weshalb Christus Menschensohn genannt wird und weshalb er Gottes Sohn genannt wird. Weil er ist beides. Weil er beides sein Ursprung ist. Er kommt aus der Maria als Menschensohn und er kommt aus Gott als Gottes Sohn und er wird eine Person mit beiden vereint, so wie wir auch von Vater und Mutter kommen. Und das ist das Geheimnis der Menschwerdung, das wir nicht begreifen können, wie es letztendlich stattfinden konnte. Aber es musste stattfinden, um die Bedingungen des Erlösungsplanes zu erfüllen. Ich möchte beginnen. Wir haben heute das Thema der Ruf zur Jüngerschaft. Und ich möchte beginnen mit einem Zitat aus diesem wunderschönen Buch, Der eine Jesus Christus oder das Leben Jesu aus dem 30. Kapitel. Es geht um die Berufung der Jünger. Und hier lese ich ein Zitat auf Seite 285. Christus selbst wurde gleich wie ein anderer Mensch, damit er die Menschheit erreichen konnte. Denn nur das Göttliche im Verein mit dem Menschlichen konnte der Welt Heil bringen. Ich hoffe, dass dieses Zitat uns klar macht, dieses, was ich hier versucht habe, mit meinen Worten zu erklären. Nur das Göttliche im Verein mit dem Menschlichen konnte der Welt das Heil bringen. Das Göttliche brauchte das Menschliche als Mittel, um eine Verbindung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf herzustellen. Dieses war ja gebrochen durch die Sünde. So ist es mit den Dienern und Boten Jesu. Jetzt kommen wir auf die Jüngerschaft zu sprechen. Der Mensch bedarf einer Macht, die außer ihm liegt, um in ihm wiederum das Ebenbild Gottes zu erneuern und ihn zu befähigen, Gottes Werk zu tun. So, der Mensch braucht eine Kraft von außerhalb von ihm, die ihn wiederum in das Ebenbild Gottes erneuert, wie wir gesehen haben, auf diesen Weg bringt, von dem wir gleich noch mal ein bisschen sprechen werden, um ihn zu befähigen, Gottes Werk zu tun. Das jedoch lässt das menschliche Werkzeug nicht unwichtig werden. Das ist ein ganz bedeutender Satz. Diese Verbindung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen muss auch in uns stattfinden durch die Neugeburt. Und deshalb werden wir auch berufen, werden wir sehen, zu Jüngern, weil dasselbe Werk muss durch den Glauben in uns stattfinden, wie es im Heiland stattgefunden hat. Das jedoch lässt das menschliche Werkzeug nicht unwichtig werden. Der Mensch ergreift die göttliche Kraft. Christus wohnt im Herzen des Menschen durch den Glauben und durch die Verbindung mit dem Göttlichen wird die Kraft des Menschen fähig, Gutes zu tun. Der Mensch ergreift die göttliche Kraft. Christus wohnt im Herzen des Menschen durch den Glauben. Und durch die Verbindung mit dem Göttlichen wird die Kraft des Menschen fähig, Gutes zu tun. Wer wird fähig? Die Kraft des Menschen wird fähig, Gutes zu tun. Das heißt, das Mittel ist so wie bei Jesus immer noch der Mensch, durch den der Schöpfer wirkt. Deshalb kam Jesus nicht auf diese Welt, um Bücher zu schreiben. Er hätte sich doch auch hinsetzen können und hätte Bücher schreiben können über die ganzen Grundsätze und über den Erlösungsplan. Und hätte sie jedem aushändigen können. Hätte er damit das Werk erfüllt? Nein. Ein Buch kann zwar Informationen vermitteln, es kann aber nicht das Leben selbst darstellen. Es kann eine Imagination, eine Vorstellung von etwas vermitteln, aber es kann das Leben selbst nicht ersetzen. Deshalb kam Jesus nicht in diese Welt, um Bücher zu schreiben, sondern Jünger zu machen. Er brauchte das menschliche Element. Der menschliche Dienst ist entscheidend notwendig für die Erlösung dieser Welt. Warum berief er sie denn? Warum sollten sie dienen? Jesus berief seine Jünger auf Seite 279, um sie als seine Zeugen auszusenden, damit sie der Welt verkündigten, was sie von ihm gesehen und gehört hatten. So er hatte lebendige Steine ausgesucht, nicht Tote. Er hat nicht auf Papierrollen geschrieben, sondern auf Menschenherzen. Ihr Dienst war der wichtigste, zu dem menschliche Wesen je berufen wurden, und stand dem Dienst Christi am nächsten. Sie sollten für die Errettung der Welt mit Gott wirken. Wie im Alten Testament die 12 Patriarchen als Vertreter Israels galten, so sollten die 12 Apostel die Evangeliumsgemeinde vertreten. So Gott verwendet und muss in dem Erlösungsplan das menschliche Element nicht vergessen. Das heißt, es gibt nicht in der Erlösung, dass man das Wesen des Menschen vergisst. Und das ist heute in der heutigen Theologie so gang und gäbe geworden, dass man denkt, Gott allein schafft es, den Menschen zu erlösen und die Welt zu retten. Das Leben Christi selbst beweist es, das menschliche Element ist notwendig, weil es geht ja um den Menschen. So, deshalb lasst uns diese Frage klären. Reicht es, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist? Er kam hier auf die Welt. Wir haben dieses Bild gehabt. Er kam auf die Welt als Menschensohn und als Gottessohn. Und er fing hier an, den Weg zu gehen. Und er ging ihn bis zum Ende. Bis zum Kreuz hat er diesen Weg gebahnt, bis die Bedingung fürs ewige Leben erfüllt war. Bis die Bedingung fürs ewige Leben erfüllt war. Er musste durch all diese Etappen gehen, wie sie notwendig waren. Sein Charakter musste durch Not und Leid vollkommen werden. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt, schreibt der Hebräerbrief. Jesus ging den ganzen Weg und hat ihn vorbereitet, hat ihn fertig gemacht, sodass er sagen kann, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der hat das ewige Leben und ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jetzt ist die Frage, die ich immer wieder versuche klarzumachen, ist es ausreichend, dass Jesus für mich den Weg gegangen ist? Oder ist er den Weg für mich gegangen, damit ich ihn auch gehe? Ist er den Weg für mich gegangen, damit ich ihn nicht gehen muss? Weil ich ja nicht kann den Weg gehen? Oder ist er den Weg gegangen, damit er mich befähigt, den Weg auch zu gehen, wie er ihn gegangen ist, verbunden mit seiner göttlichen Kraft? Was ist denn richtig in der Lehre? Reicht es der Glaube, dass Jesus für mich den Weg gegangen ist? Und errettet mich dieser Glaube? Oder errettet mich der Glaube, der mich auch befähigt, den Weg so zu gehen, wie Jesus ihn gegangen ist? Als sein Nachfolger, immer einen Schritt hinter ihm, immer einen Schritt zusammen mit ihm zu gehen, so wie er es gegangen ist. Jesus kommt, um den Weg dort weiterzuführen, wo Adam gefallen ist. Und er führt ihn erfolgreich weiter. Und er sichert das ewige Leben für die menschliche Nation. Die menschliche Nation ist erlöst. Aber wie viele von der menschlichen Nation erlöst sind oder erlöst werden, hängt nicht von Jesus alleine ab. Hängt nicht von ihm alleine ab, wie viel er gegangen ist, sondern von einem jeden von uns. Schauen wir ein wenig durch die Geschichte der Heiligen Schrift. Weil Jesus ist versinnbildet durch das Lamm. Nachdem der Mensch gesündigt wurde, hat oder ist in Sünde gefallen ist, seitdem gilt der Weg Jesu. Auch wenn er im Schatten galt, in dem reinen Lamm, das geschlachtet werden musste, so galt es genauso wie jetzt für uns, nachdem er schon auf Erden war und das Ganze in seinem Leben auf dieser Erde erfüllt hat. So, lasst uns die Frage stellen, mussten Adam und Eva den Weg weitergehen, nachdem sie gefallen sind? Konnten sie durch Christus, und jetzt male ich das, konnten sie jetzt durch Jesus hier wieder auf den Weg zurückkommen? Ja, sie konnten und sie mussten, um errettet zu werden. So Adam und Eva wurden durch Christus wieder auf die Bahn gebracht, damit sie die Bahn gehen und ihren Weg vollenden. Es reichte nicht, dass man das Opfer tat für sie. Sie mussten es selber in ihrem Leben umsetzen. Genauso Kain und Abel. Waren sie nur abhängig vom Opfern? Oder konnte man sagen, na ja, sie müssen den Weg nicht gehen? Der Kain ginge nicht über Jesus, der Abel ginge. Und ja, er starb früh, der erste Märtyrer. Aber er starb auf dem Weg. Er starb in Christus. Und jeder, der hier das irdische Leben verliert, der auf dem Weg ist, auch wenn er noch nicht in seinem Leben das endgültige Ziel erreicht hat, wird erlöst, weil er durch Christus auf dem Weg ist und auf dem Weg geht. Und er muss auf diesem Weg wie ein kleines Baby anfangen zu gehen. Immer größer werden, größer wachsen, schneller zu gehen, ja, vielleicht sogar zu laufen, bis er den Punkt und das Endziel erreicht. Jeder, der auf diesem Weg ist, wenn er stirbt, ist erlöst. Weil er in Christus ist, diesen Weg kannst du nur durch Christus erreichen. Der Abel kam auf den Weg zurück durch das Opfer, durch den Gehorsam, den er über Christus erzielte. Der Kain kam nicht auf den Weg, er wollte seinen eigenen Weg gehen. Wie viel konnte Gott für ihn tun? Nichts konnte Gott für ihn tun, er konnte ihn nicht überzeugen, also ging der Kain seinen Weg in die falsche Richtung. Abel ging durch Christus ein ins ewige Leben. Der Kain blieb auf seinem eigenen Wege, wollte sein eigenes Opfer machen, seinen eigenen Gott haben. Er ging verloren. Und so geht es seitdem. Jeder Mensch wird hier geboren. Wird keiner auf diesem Weg geboren. Keiner. Christus. Christus wurde hier wieder geboren und musste den Weg gehen, weil er das Göttliche und das Menschliche vereinte. Aber wir alle, die wir aus zwei irdischen Eltern kommen, wir alle werden geboren im Tod. Und wir alle brauchen einen Weg, um zurück auf den Weg zu kommen. Aber der Weg ist noch nicht beendet, wenn wir auf dem Weg sind. Wir müssen ihn gehen bis zum Punkt X, bis das Gesetz in unsere Herzen für immer geschrieben ist. Erst dann ist der Weg beendet. Aber nicht jeder kommt dazu, weil die Umstände in seinem Leben nicht dieselben sind. Aber wir wissen, in diesen letzten Tagen braucht Gott eine ganze Armee von Menschen, die diesen Punkt erreichen müssen, damit das Werk abgeschlossen werden muss. Gott braucht eine Armee von Menschen, braucht ein Volk, das er vor der Welt zeigen kann. Die Restauration, die Wiederherstellung des Menschen ist geschafft. Und wenn er sich damals 12 Jünger aussuchte oder im Alten Testament 12 Stämme, jetzt hat er hier am Endpunkt 12 mal 12.000 Menschen, die ihn vollkommen darstellen, die den Weg mit Jesus von Anfang bis Ende gehen. Sogar nach diesem Punkt X durch die trübselige Zeit, um zu beweisen, der Punkt X, das Gesetz, ist ins Herz für immer geschrieben. So, jeder Mensch wird durch das Leben Jesu befähigt, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Wenn der Mensch durch den Glauben auf den Weg zurück will und auf den Weg zurückkommen will. Der Glaube bringt mich wieder hierher. Aber er bringt mich nicht ohne über Christus hierher. Nur über Christus kann ich durch den Glauben auf den Weg wiederkommen. Abel kam so, die Nachkommen, Schritt für Schritt, der erste Mensch, der dieses Ziel erreichte, war Henoch, der siebente nach Adam. Henoch wandelte so mit Gott durch Christus, dass er nach 300 Jahren des Gehorsams und des Schreibens des Gesetzes Gottes ins Herz. Er war fertig und bekam das ewige Leben für immer, ohne jemals in der Gefahr zu sein, ohne jemals wieder geprüft zu werden. Henoch, der siebte nach Adam, erfüllte, nicht durch sich selbst, durch seinen Heiland, der versinnbildet durch das Opfer, das er brachte, das Verbindung des Göttlichen mit dem Menschlichen, kam er und er war der erste Mensch, der das Ziel erreichte, wohl noch, wahrscheinlich noch im Leben des Adams. Weiß es jetzt nicht genau, ich habe mir nicht angeguckt, die Zeiten, aber es könnte sein, der Adam hat noch gelebt, als Henoch, der Erste, der mit Christus wandelte, in das Vorrecht des endgültigen, des sicheren, ewigen Lebens hineinkam, weil er die Bedingungen für das ewige Leben vollkommen über Jahrhunderte erfüllte. Er ging den Weg selbst, aber nicht alleine, mit Christus. Das Göttliche muss mit dem Menschlichen verbunden werden, damit der Weg gegangen werden kann. Ich hoffe, wir begreifen diese Wahrheit, diesen Prozess. Aber der Mensch geht den Weg. Der Henoch ist ihn gegangen. Durch die göttliche Kraft. Und ich lese vielleicht noch einmal dieses Zitat hier und versuche es noch einmal klar zu machen. Der Mensch ergreift die göttliche Kraft. Christus wohnt im Herzen des Menschen durch den Glauben. Und durch die Verbindung mit dem Göttlichen wird die Kraft des Menschen fähig, Gutes zu tun. So, Christus wandelte auf Erden als Mensch, ausgestattet mit der göttlichen Kraft. Und so gibt er diese Kraft einem jeden zur Verfügung, damit ein jeder den Weg auch gehen kann, den Christus gegangen ist. Niemandem wird das erspart. Ein Teil des Weges muss jeder gehen, ob es nun der Schächer am Kreuz ist oder der Abel. Oder Menschen, die in einer Not waren und am Schluss erst begriffen, ihren Herrn anzurufen. Sie alle mussten durch den Glauben auf diesen Weg zurückkommen. Und Gott kann sie erlösen, weil sie auf dem Weg in Christus nur sein können. Aber hätten sie die Zeit gehabt und die Umstände wären entsprechend gewesen, dann hätten sie alle den Weg bis zum Ende, wären sie alle den Weg bis zum Ende gegangen. So, das Menschliche und das Göttliche vereint. Und wir können die Liste der Menschen, die den Weg gegangen sind, weiter fortsetzen. Noah musste den Weg gehen. Die Welt zur Zeit Noahs ging den Weg nicht. Sie hatten ihre eigenen Wege, so wie Kain, gewählt. Und sie wurden in der Sintflut vernichtet, weil es kein Zurück mehr für sie gab. Sie konnten nicht mehr mit dem Göttlichen vereint werden. Es gibt also einen Zeitpunkt, wo der Mensch die Fähigkeit nicht mehr hat, sich mit Gott zu verbinden. Wo die Möglichkeit zu glauben nicht mehr existiert. Weil die Verstockung des Herzens so weit gekommen ist, dass es kein Zurück mehr gibt. So, das bringt uns zu einem wichtigen Gedanken, den ich auch aufschreiben möchte. Auch dieser Weg hier, der zum Tode führt, der aus dem Tod kommt, kommt irgendwann mal zum Punkt X, zum ewigen Tod. Wenn ein Mensch während seines Lebens zu diesem Punkt X kommt, dann ist er nicht mehr erlösungsfähig. Dann ist, egal was kommt, er ist nicht mehr fähig, durch Christus auf den Weg da oben zu gelangen. So finden wir in der Bibel immer diese zwei Parallelen. Einmal die Menschen, die mit Gott gehen und das Ziel erreichen. Und wir finden die Menschen, die im Tode bleiben und irgendwann mal den endgültigen, ewigen Tod haben und kein Zurück mehr gibt. So war der Pharao, als die Plagen in Ägypten fielen, verstockt in seinem Herzen, als Gott ihn in seiner Zeit die Plagen brachte, war Pharao verstockt. Er konnte nicht mehr zurück. Deshalb haben ihn die Plagen auch nicht mehr und die Wunderwirkenden Gottes nicht mehr retten können. Und er ist ein Sinnbild für die Menschheit in den Plagen. Wenn die sieben Plagen fallen werden über diese Welt, dann sind die, die den endgültigen ewigen Tod, den Punkt X erreicht haben, die das Mahlzeichen des Tieres tragen, endgültig nicht mehr zurückführbar, egal welche Plage kommt. Das ist die Verstocktheit des Herzens. Gott hat nicht den Pharao verstockt in Willkür. Er war aber nicht mehr fähig. Er hat gehandelt. Und ihr werdet sehen, auch in den Plagen, in den sieben Plagen wird gehandelt. Man flucht Gott, man ist unzufrieden. Aber es gibt keine Umkehr. Weil der Umkehrpunkt endgültig ist. Der Tod hier ist ewig, kein Zurück mehr. Und deshalb gibt es diese Zeit der Gnade, wo der Mensch auf den Weg kommen kann. Und es gibt die Zeit der Gnade, wo der Mensch auf diesem Weg gehen muss, dass er ihn zu Ende geht. So wird es am Ende der Tage nur Menschen geben, die den ewigen Tod haben und Menschen geben, die das ewige Leben haben. Aber sie sind irdisch, sie sind in so wie wir Leib und Seele haben, sie sind keine halben Götter, obwohl sie die göttliche Natur, die hier oben in ihrem Leben aufgenommen haben, sind sie Menschen, so wie diese hier auch. Nur die hier sind endgültig von Gott abgeschnitten und die hier sind endgültig mit Gott verbunden. Deshalb lasst uns das ganz klar verstehen. Moses ging den Weg zu Ende. Und er wäre fast, ohne den Tod zu sehen, in den Himmel gekommen, hätte er die letzte Prüfung bestanden. Elia musste den Weg gehen. Auch er hatte seine Schwachheiten und sein Fallen auf diesem Weg. Auf diesem Weg kann man fallen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber er fällt nicht herunter auf diesen Weg. Er ist im Wachstumsprozess. So wie ein Baby, das anfängt zu lernen und zu gehen, wächst er hier immer größer und läuft immer klarer, immer fester in seinem Schritt. Und wenn er stolpert und fällt, steht er auf, weil er fällt nicht vom Weg ab. Er fällt nur auf dem Weg, weil er noch so viele Dinge in seiner menschlichen Natur hat, die gekreuzigt und umgebracht werden müssen. Aber wenn man hier auf diesem Weg ist, kann man auch wiederum auf diesen Weg fallen. Neugeborene Christen können genauso gut hier wieder runterkommen und verloren gehen. Das beweisen viele Beispiele auch in der Heiligen Schrift, dass Menschen den Weg anfingen, mit Gott zu gehen. Sie waren am Anfang ganz fein und treu, haben es aber nicht, sind nicht bis zum Ende ausgehalten. Deshalb sagt die Schrift, wer aushält, wer treu ist bis zum Ende, der wird selig. Man fällt auf dem Weg, aber man kann auch von dem Weg runterfallen. So Jesus erwählt jetzt seine Jünger weil er sie braucht, so wie er die 12 Stämme brauchte, so wie er Abraham gesucht hat, dass er diesen Weg geht. Und Abraham ging diesen Weg genauso durch den Glauben wie wir. Und er fiel auf dem Weg. Und das Fallen auf diesem Weg hat ihn was gekostet. Aber er musste seine endgültige Prüfung seines Glaubens beweisen. Er selbst musste das Schwert oder das Messer heben. Und erst als er es tun wollte, hat ihn Gott gestoppt. Und hat Gott gesagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Jetzt weiß ich, dass du dein Gesetz, mein Gesetz ist in deinem Herzen geschrieben. Jetzt ist der Beweis erbracht, dass im menschlichen Leben die Wiederherstellung wieder stattfinden kann. Der Abraham musste den Weg gehen. Und alle anderen, die vielen, die Apostel, die, ich meine jetzt die Menschen bevor dem Leben Jesu, aber auch die, die danach kamen, die Jünger, sie alle mussten auf diesen Weg gehen. Und alle 12 Jünger gingen diesen Weg und starben als Märtyrer, außer dem Johannes, der nicht starb als Märtyrer, aber letztendlich verbannt auf der Insel, doch, könnte man sagen, einen Märtyrertod starb. Ihnen wurde es nicht erspart, den Becher zu trinken. Wisst ihr, die Jünger wollten die Ersten sein im Königreich. Der eine links, der eine rechts. Und Jesus sagt, seid ihr euch bewusst, wollt ihr den Kelch, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie, ja, sicherlich. Wussten sie es? Warum nehmen wir Abendmahl? Warum lassen wir uns taufen? Warum wandeln wir mit Gott? Weil wir den Kelch, das, was Christus für uns getan hat, mit ihm erleben müssen im eigenen Leben. Deshalb erwählt sich Jesus 12 Jünger. Nicht 13, nicht 11, genau 12. Weil die Zahl 12 ihm ganz wichtig ist. Und sie spielt immer eine Rolle im ganzen Erlösungsplan und im Schöpfungsplan des Menschen. So hat sich das Gott ausgedacht und so tut er es. Steht ja so schön im Lukas-Evangelium, aber auch in den anderen, dass er sich wählte, wen er wollte, und er wählte 12. Vielleicht lesen wir das in Lukas Kapitel 6, Vers 12. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. So, Jesus erwählt aus denen, die da sind, die er will, 12 Apostel. Warum erwählte sie? Damit er für sie den Weg geht oder damit sie zusammen mit ihm den Weg gehen und jetzt das, was er getan hat, sie weiterbringen von Generation zu Generation, bis sich die letzte Generation zeigt, bis die letzte Generation kommt, wo die Vermehrung, sage ich jetzt mal, von 12 auf 12.000 kommt, von jedem Stamme Israels, 144.000, die Zahl 12 mal 12.000. Das ist Gottes Weg. Er erwählt sie zu einem Zweck. So wie er die zwölf Stämme erwählte, wie er Abraham erwählte, wie er wollte durch das Volk Israel diesen Weg zum Himmel zeigen, so wollte er es auch durch seine Jünger tun. Jetzt nicht mehr in einem politischen Reich, sondern in einem geistigen Reich. Davor war es das Volk Israel als politische Vereinigung, wenn man so will, und jetzt hat man die Gemeinde Gottes als, ja, sie sollte eine geistige Vereinigung sein, aber sie hat auch eine Menge Irdisches und Politisches an sich. Aber sie ist jetzt nicht mehr begrenzt auf ein Volk, auf ein Land, auf eine Nation, sondern sie weitet sich auf, aus auf alle Nationen dieser Welt. So Jesus möchte, als er auf die Welt kommt, hat er das Ziel, sich Jünger zu holen und sie auszubilden, dass sie mit ihm zusammenarbeiten und die Erlösung der Welt bringen. Denn Menschen, die in dem Finsternis wandeln, sollten durch Menschen wieder errettet werden. Und so bildet er sie aus. Und als Auszubildende braucht man eine theoretische Ausbildung und eine geistige Ausbildung. Und die theoretische gibt er ihnen an dem Tag, wo er sie erwählt. An dem Morgen, nachdem er die ganze Nacht gebetet hat. An dem Morgen, als er sie alle erwählt mit Namen. Und wir müssen ja wissen, den Judas hat er nicht erwählt in dem Sinne, weil er seine Wahl war. Denn Judas hat er erwählt, weil er sich ihm aufdrang. Und hätte er den Judas abgelehnt, dann wäre das ein großes Problem gewesen, weil er hat ja gesagt, jeder, der zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Und der Judas drängte sich hinein und wurde einer der Zwölf, obwohl Jesus sagte schon nach, er wusste es ja von Anfang an, aber nach einiger Zeit in Johannes 6 sagt er, habe ich euch nicht zwölf erwählt und einer ist ein Teufel. So, er erwählt den Judas in dem Sinne, dass er ihn einsegnet zum Dienst, obwohl er nicht seine Wahl war für den Dienst. Weil dieser sich hineindrang, hat er ihn nicht abgestoßen aus der Reihe der Zwölf und hat ihn dazu gerechnet. Judas war aber einer, der nie auf den Weg kam. Er blieb hier unten, trotz aller Anstrengungen Jesu, kam Judas nicht vorwärts, bis er eines Tages hier unten verstockt war und der Verräter Jesu wurde. So kommen wir zurück zur Idee der Ausbildung. Er erwählt sie und er fängt an, ihnen die Bergpredigt zu erklären. Die Bergpredigt ist die Einsegnungspredigt. Es ist die, ich sage es mal, man nennt, wir sagen es immer, die Blueprint, das ist die Grundlage zur Jüngerschaft. Die Grundlage zur Jüngerschaft von der theoretischen Seite. Jesus gibt ihnen so klare Anweisungen in der Bergpredigt, damit sie sie erfüllen. Aber nachdem er die Bergpredigt ihnen klar gemacht hat, schickt er sie in den praktischen Dienst. Wir lesen das in Lukas Kapitel 9, Abvers 1. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheit. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. So, was war ihre Aufgabe? Das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Was war das Reich Gottes? Das Reich Gottes war genau das, was er in der Bergpredigt erklärt hatte und was er ihnen vorlebte. Und jetzt hatten sie einen Teil Ausbildung, wenn man so will. Und jetzt müssen sie gehen und etwas tun. Und er gibt ihnen Anforderungen, ganz klare, die heute wir weise wären, würden wir sie auch so erfüllen, weil Gott ändert nicht seine Strategie in seinem Vorgehen. So, ich lese das nicht, weil es uns sonst zu lange geht. Ich möchte auf den praktischen Punkt zurückkommen. So, diese Jünger gehen aus und sie kommen zurück, damit mit ihrem Erfolg. Sie sind glücklich. Und er sendet nicht nur die 9 Jünger aus, die 12 Apostel, sondern er sendet auch die 70 Jünger aus. Das finden wir in Lukas Kapitel 10. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. So, es ist also entscheidend. Jesus sucht die 12, aber er hat nicht nur 12 Apostel, er nimmt auch 70 weitere Jünger und sendet sie gleichmäßig aus, gibt ihnen dieselbe Aufgabe, gibt ihnen dieselbe Bevollmächtigung und sie haben dieselbe Erfahrung. Er sprach hier in Vers 2, er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, sieh, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel, noch Tasche, noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo er aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Es gibt also keine Gewalt. Man kann nur überzeugen. Ist jemand da, der den Frieden nimmt, der hat ihn. Nimmt er ihn nicht, so kehrt der Friede wieder zurück. Das heißt, die Gabe geht nicht verloren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, das man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Das heißt, ihr solltet nicht in unterschiedlichen Häusern wohnen und bei jedem essen, sondern sie sollten in demselben Haus, wo sie hingehen, für die Zeit in der Stadt, in der sie arbeiten und im Dorf bleiben und von dort essen und trinken und sich beherbergen lassen. Und heilt die Kranken, die dort sind. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt ist. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom und an jenem Tag erträglicher gehen als diese Stadt. Heißt ein ernstes Wort, wenn die Jünger Gottes in eine Stadt kommen, an einen Ort kommen und sie werden abgelehnt, auch wenn sie nie die Botschaft erfahren hatten, sie lehnen die Botschaft nimmer an aus Vorurteilen ab, so haben sie dennoch dafür wohl kaum eine Entschuldigung. Das Gute an der Sache ist, dass Gott häufiger versucht, in so eine Stadt zu kommen, nicht nur einmal. So wurde Jesus am Anfang von so mancher Stadt abgelehnt, in die er etwas später hineingehen durfte und aufgenommen werden konnte. Aber Sodom wird am Tage des Gerichtes nicht so stark gerichtet werden, wie die Stadt, die die Diener Gottes nicht gehört hat, die sie weggeschickt hat. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verwirft, der verwirrt mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Das sind schwere Worte. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt sagte er: Alles ist mir gegeben worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. So ein paar Gedanken möchte ich aus diesem Abschnitt hervorbringen, bevor wir zum Endpunkt, zur Grundidee dieser Betrachtung kommen. Die erste ist die Verbindung, die hier wieder zum Vorschein kommt, zwischen Christus und seinem Vater. Er ist es, der den Vater kennt, und der Vater ist, der ihn kennt, weil in ihm ist beides verbunden, das Menschliche und das Göttliche. Er ist es, der den Vater denen beibringt, wie er hier sagt, und wen der Sohn es offenbaren will, der, dem wird der Vater offenbart. In Christus konnten die Jünger den Vater sehen. In seinen Jüngern sollte das Gesicht des Vaters hervorkommen. Schritt für Schritt, so dass, wenn Menschen uns anschauen, sie Gott anschauen. Das ist die Jüngerschaft, zu der wir gerufen sind. Wir sind nicht alle Apostel, aber wir sind alle Jünger. Wir alle haben einen Auftrag. Der Auftrag ist identisch. Ob Apostel, ob in irgendeiner höheren, sage ich jetzt mal, Berufung oder in einer niedrigen Berufung, der Auftrag ist gleich und identisch. Er beinhaltet dasselbe. Die Erlösung des Menschen, die Darstellung Gottes dem Menschen, weil er nur durch die Offenbarung Gottes im Menschen erlöst werden kann. Das ist der eine Gedanke, den ich aus diesem Absatz herausbringen wollte, dass der Menschensohn den Vater nur offenbaren kann. Und dass wir als Jünger, wenn wir das sehen, auch den Vater nur den Menschen offenbaren können, weil die Menschheit da draußen kennt ihn nicht. Wie soll sie ihn denn kennen? Und dann der so wichtige Gedanke, der für mich sehr, sehr erbauend ist: und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Jesus hat uns gesagt: Ich gebe euch die Vollmacht. Und der Feind wird gegen euch nichts tun können. Es gibt heute so viele Menschen in der Christenheit, die sich fürchten. Und ich muss sagen, ich bin durch diese Furcht ausgegangen. Ich weiß ja nicht, ob ich sie ganz überwunden habe, sich fürchten vor den okkulten Einflüssen, vor dem Teuflischen. Aber ich finde hier in der Heiligen Schrift nirgendwo, dass die Jünger sich davor fürchteten. und dieser Einfluss ihnen schadete. Sie waren stärker. Sie hatten eine Macht, die auch die Teufel flohen vor ihnen. Und bis heute ein Jünger vor dem Teufel flieht, ist es besser, wenn der Teufel vor einem Jünger flieht. Aber das müssen wir erstmal glauben, dass wir nicht die Opfer sind, sondern Täter. Dass der Böse uns nichts antun kann, wenn wir mit Gott wandeln. Das müssen wir glauben, dass wir überwinden können. Satan kann in unserem Leben es nicht mehr schaffen, uns zum Sündigen zu bringen, wenn er uns nicht mehr betrügen kann. Aber solange er uns betrügen kann, sind wir seine Gefangene, ganz egal, ob dämonisch besessen oder nicht. Durch die sündige Natur hat er freien Zutritt zu unserem Herzen. Und bis die nicht getötet wird, Schritt für Schritt, dass er keinen Zugang mehr hat, sind wir an der Stelle Gefangene. Aber es ist doch so wichtig zu verstehen, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden können. Wenn wir auf diesem Weg gehen, ja, wir werden angefochten, so wie Christus auch. Wir werden Schwierigkeiten haben, so wie Christus und die Jünger und jedes gläubige Glied auf dieser Welt hat und hatte. Aber das wird uns nicht schaden, das wird uns vorwärts bringen. Da werden wir einen Schritt höher wachsen, hin zu der Darstellung des Ebenbildes Christi. So nichts kann uns schaden, wenn wir auf dem Weg mit Christus bleiben. Wenn die Jünger mit Jesus gehen, wenn sie durch seine Kraft diesen Weg gehen, sie müssen ihn gehen, dann kann ihnen nichts schaden. Ich finde das einen sehr tröstlichen Gedanken. Ich finde das unheimlich wunderbar. Aber ich brauche Glauben, um ihn aufzunehmen. Ich brauche Glauben, um in mein Leben zu führen, das ja so auch von Kindheit ängstlich geprägt ist. Ich brauche Gottes Kraft und Glauben, damit ich weiß, in ihm kann mir niemand schaden. Nur ich kann Schaden mir zufügen, wenn ich auf die Verführung des Bösen achte, wenn ich mich ablenken lasse und nicht mit Gott gehe. Nur ich kann das tun. Es kann niemand anders. Weil Gott hat uns diese Hoheit, sage ich, wieder zurückgebracht in unser Leben durch das Opfer Christi, durch das Töten des Ichs, haben wir wieder die Fähigkeit, über uns selbst Macht zu haben und Gewalt. Und niemand kann uns schaden. Kein Feind hat Gewalt über uns. Wir werden fähig sein, in der Macht und in der Gnade Christi vorwärts zu gehen, genauso wie unser Heiland und wie alle anderen Vorgänger vor unserer Zeit. Der Ruf zur Jüngerschaft. Warum schrieb Jesus keine Bücher und warum berief er Jünger? Warum? Weil das menschliche Werkzeug entscheidend ist für die Erlösung der Welt. Das menschliche Werkzeug ist nicht zu vernachlässigen. Gott kann auch keine Engel schicken vom Himmel und den Menschen Träume geben und jetzt werden diese Leute erlöst. Das ist nicht, wie es funktioniert. Das ist nicht in Gottes Plan, weil es kann so nicht funktionieren. Der Mensch muss Christus dem anderen Menschen nachbringen als lebendiges Beispiel. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, welchen Glauben haben wir. Haben wir den Glauben, dass Christus für uns den Weg gegangen ist und wir müssen ihn nicht mehr gehen? Das ist so der weit verbreiteste Glaube, den es gibt. Deshalb ist die Christenheit heute ein, ich könnte fast sagen, ein Fluch für die Welt, weil sie bringt Gottes Namen in Schande. Ich verstehe jetzt immer mehr das dritte Gebot aus den 10 Geboten. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Wir, die wir sagen, wir sind Christen, aber wir scheinen nicht als Gottes Ebenbild auf dieser Welt. Wir bringen Gott den größten Schaden. Das gibt eines der größten Gerichte, die über diese Welt kommen wird. In den 7 Plagen, die letzten Plagen dieser Weltgeschichte, werden die, und es geht ja immer um religiöse Führung auf beiden Seiten, der Kampf geht um die, um wem gehorche ich, wer ist mein Gott letztendlich? Und in diesem Kampf wird sich es zeigen, sein religiöser Kampf, sein Geisteskampf, der sich aber im Wesen offenbart. Und ändert sich mein Wesen nicht durch Christus, ist irgendetwas faul? Geht etwas nicht, dann ist es nicht richtig. Gott möchte, und sein Plan ist es, lebendige Vorbilder zu haben, für wer er ist. Aber das kann nie erreicht werden, wenn wir sagen, Jesus ist alles für uns, hat er getan, und ich als Mensch spiele keine Rolle mehr dabei. Nur noch, ich unterstelle mich nur noch, ich unterwerfe mich nur noch, ich übergebe mich ihm. Das funktioniert nicht. Das zeigen haben die Juden gezeigt. Das haben die Christen vor uns gezeigt. Das zeigen uns die Christen jetzt. Sie sind machtlos. Sie tragen nicht die göttliche Kraft in sich. Sie wollen eine Erfahrung des Geistes mit Halleluja singen oder was auch immer. Sie wollen ein Gefühl erfahren, aber sie wollen nicht oder verstehen nicht, dass es um mehr als das geht. Es geht doch darum, dass ein Mensch, der mich anschaut, Christus in mir erkennt. Nicht meine Botschaft, obwohl sie ganz wichtig ist, ist das, was den Menschen verändern wird und in den Himmel bringen wird. Es wird sein, dass die Botschaft, die ich sage, und mein Leben dasselbe sind. Die Botschaft getrennt von einem menschlichen Wesen ist nichts wert. Deshalb reicht ein Buch nicht aus. Ein Buch hilft, wenn es ein menschliches Gegenüber habe. Ein Traum, eine Sache, die Gott einem Menschen offenbart, hilft, wenn er jemanden sieht, der das auch lebt. Wir versuchen heute, ob es in der Theologie oder in der Medizin ist, Menschen mit Informationen zu bombardieren. Informationen, Informationen, Informationen. Ja, wir brauchen Informationen, aber wir brauchen eine lebendige Information, die sich im Leben zeigt. Deshalb muss das Göttliche mit dem Menschlichen zusammenkommen. Deshalb sagt Paulus, ihr seid der Brief, der gelesen wird in dieser Welt. Und nicht nur in dieser Welt, sondern vor allen Welten. Wir sind ein Brief, ein lebendiges Wesen. Meine Botschaft hat nur so viel Wert, die ich verkündige meinem Patienten oder wo auch immer ich gerufen werde, es zu tun. So viel hat sie nur Wert, wie sie mein Leben ist und sich in meinem Leben ausdrückt. Deshalb brauchen wir nicht Informationen. Wir brauchen nicht unterschiedliche ich sage jetzt mal, der Mensch will und was man heute so in der Evangelisation macht, man hat Standards, irgendjemand macht eine Aufnahme oder er macht eine PowerPoint-Präsentation und die gibt er dann allen und dann geht man zur Evangelisation nach Afrika und arbeitet eine PowerPoint-Präsentation, stellt man vor, da hat man keinen Bezug selbst dazu, aber man predigt sie, man sagt sie und dann hat man evangelisiert. Und am Ende tauft man vielleicht auch ein paar davon. Das ist nicht Jüngerschaft. Das führt nirgendwo hin. Das ist ein toter Weg. Der Jünger und die Botschaft sind eins. Alles andere ist halber Tag, ist halbes Arbeit. Alles andere führt nicht zum Erfolg. Deshalb wird Gott am Ende nicht durch eine Botschaft vom Himmel als Engel die Menschheit vor die Wahl stellen für die endgültige, sondern er wird es tun durch eine Gruppe von Menschen, von Jüngern, an denen die Welt nicht vorbeischauen kann, deren Botschaft und deren Wesen eine Sache sind. Sie sind lebendige Zeugen Jesu. Sie predigen nicht die Predigt eines anderen. Sie kopieren nicht die Botschaft eines anderen. Sie nehmen das, was sie selbst von Gott genommen haben, das sagen sie weiter. Sie sind echt. Es ist ihre Erfahrung. Es ist ihr Leben mit Gott, das sie mitteilen. Sie brauchen keine Präsentationen von einem Dritten. Sie brauchen keinen Pool an weiß ich welchen Studien für das, weil sie sind die Studie selbst. Ich hoffe, wir verstehen den Gedanken. Ihr seht, wie er mich erregt, weil ich erkenne, wie blind wir sind. Wir sind Jünger. Die gehen aber nicht in der Kraft Gottes hinaus, sondern die gehen mit der Kraft eines anderen. Die haben irgendwas von einem Menschen übernommen und mit dieser Kraft wollen sie evangelisieren. Und wenn einer die ausgearbeitet hat, dann kann die jeder benutzen. Das ist Nonsens. Weil es geht nicht um eine Botschaft, es geht um ein Leben. Das Verbundensein mit der Botschaft. Satan hat es immer geschafft, Werke oder Dinge, die gemeinsam sind, zu trennen voneinander. Er hat es immer geschafft, den Glauben von den Werken zu trennen, den Geist vom Körper, die Taten von der Erlösung, wenn ich es so sagen will. Und so trennt er jetzt die Botschaft vom Botschaftgeber. Das geht nicht. Christus wurde Mensch, um die Botschaft als Mensch zu verkündigen, als lebendiges Vorbild. Deshalb sagt er, ihr seid glückselig, weil die Propheten und Patriarchen vor euch haben gewollt, das zu sehen, was ihr seht. Und ihr seid überglücklich, ihr dürft es sehen. Johannes schreibt in seinem Brief in den drei Briefen, sagt er, was unsere Augen gesehen haben, was unsere Hände betastet haben, das verkündigen wir euch. Wir verkündigen euch etwas, was wir von ihm haben. Wir haben es nicht von Dritten. Der Paulus sagt, ich habe nicht von Petrus gelernt, ich bin gelehrt worden von Paulus, von dem Herrn in der Wüste. Mein Evangelium ist kein menschliches, ich habe es von Gott mir geholt. Wenn wir das nicht verstehen, dass wir nicht mit einer Botschaft vorwärts kommen, die leer ist, wenn der Mensch nicht sie selbst erfahren und lebt. Jüngerschaft. Der Ruf zur Jüngerschaft ist der Ruf zu einem Leben wie Christus. Ist der Ruf in unserem Leben, das Werk Gottes zu zeigen. Unsere Worte sind wichtig, aber sie sind nur so wichtig, wie sie unsere geworden sind. Sie sind Gottes Worte, aber sie sind zu unseren Worten geworden. Wir haben die Kraft von außen genommen und sie ist zu unserer Kraft geworden. Und Christus wohnt in unserem Herzen und wir tun das, was wir tun als Menschen durch die Kraft Gottes. Das ist Jüngerschaft. Das wird die Welt zur letzten Aufruf führen. Nicht einer bereitet eine Botschaft vor und alle gehen und verkündigen sie. So, lasst uns echt werden. Lasst uns Menschen werden, die mit Gott gehen, die eine Botschaft zu sagen haben, die sie mit eigenen Augen offen gelehrt haben, die sie aus der Schrift genommen haben, die sie aus ihrem Leben haben und die sagen können, ja, ich stand hier, jetzt bin ich hier, ich kenne den Weg, weil ich ihn gehe, zusammen und durch Christus. Willst du so ein Jünger sein? Oder willst du nur weitergeben, was dir irgendjemand aufgetischt hat? Willst du Zitate zitieren? Willst du Menschen oder irgendwas darstellen, mit dem du dich zwar vielleicht irgendwo gläubig, also annehmend vereint, aber das ist nicht dein Leben geworden? Du musst ein Mensch werden, der Gott kennt, der mit Gott geht und aus dem großen Schatz seiner Erfahrung mit Gott offenbaren kann, mit Worten und mit Taten, dass er ein Jünger Jesu ist, der auf dem Weg ist, den Heiland darzustellen, wie er ist. Ich möchte so ein Jünger sein. Ich möchte kein Jünger sein, der Dinge borgt von seinem Nachbarn. Ich möchte kein Jünger sein, der eine Erfahrung von einem anderen borgt und die Erfahrung eines anderen zum Mittelpunkt seines Lebens hat. Ich mag sie wohl vielleicht erzählen, aber nur, weil sie Teil von mir selbst ist und ich durch Ähnliches gegangen bin. Wollen wir echte Christen, echte Jünger werden, oder wollen wir nur eine Botschaft verkündigen, die uns aber nicht verändert hat? Fromme Worte, wie die Juden äußern, etwas nach Standardschema wie im Kommunismus sagen, während wir weit weg davon sind? Ich hoffe, dafür sind wir uns zu schade. Ich hoffe, dass wir echt sein wollen oder gar keiner. Muss keiner ein Jünger sein, aber wenn schon Jünger, dann lasst uns Gottes Namen nicht zu Schanden machen. Lasst uns das dritte Gebot nicht übertreten, weil es wird eine furchtbare Sache über uns kommen. Lasst uns den Namen des Herrn darstellen, in den schönsten Art und Weise, wie er ist, wie er durch unser Leben, durch unsere Erfahrung zu dem geworden ist, wie wir verwandelt worden sind in sein Ebenbild, wie aus uns, so wie aus den Jüngern, die mit all ihren Schwächen und Schwierigkeiten Menschen wurden, die Gott ähnlich waren. So soll auch uns, aus uns Menschen werden, die Gott ähnlich sind. Nichts wünsche ich mir mehr, wie dem Namen Gottes alle Ehre zu geben, durch mein Leben, durch meine Worte, durch meine Taten, durch das, was ich tue und bin, dass man darin erkennt, dass es nicht menschliche Kraft ist, die ich ausübe, sondern göttliche, dass der Heiland in meinem Herzen wohnt und durch den Geist Gottes ich etwas tun kann, was nicht menschlich ist, aber als Mensch es ausführe. Das ist ein Jünger. Das will ich sein und bleiben. Amen.